Ja, normalerweise wäre ja Trinitas. Ich habe versucht, mich dahin vorzubereiten, aber als Missionar kommt man an sich immer auf das gleiche Thema. Und mir wurde es einfach wichtig, heute Morgen über Gottes Herz für die Verlorenen zu sprechen. Ich möchte mit einer biblischen Geschichte starten, um das Herz Gottes besser zu verstehen. Eines der reizvollsten Bücher im Alten Testament ist Jona. Ja, jeder kennt es ja, die Jona-Geschichte, vor allem natürlich dieser Wal, der da sehr dominant ist. Und selbst Nichtchristen kennen diese Story. Ja, wo Jona wurde von Gott geschickt, ist dann aber abgehauen. Sehr schnell und direkt. Er kannte Gott gut und wusste, was Gott wollte. Und als er zurück nach Ninive kam, brauchte er 3 Tagesreisen, um die Stadt zu durchqueren und dort über die Absicht Gottes zu reden. Gott wollte die Stadt zerstören. Doch die Menschen in der Stadt taten Buße. Sie wissen, was passiert ist. Es geschah eine der größten Erweckungen im Alten Testament. Laut Wissenschaftler waren das circa 600.000 Menschen. In der Bibel stehen 120.000, ist wahrscheinlich ein bisschen tief gestapelt und betrifft wahrscheinlich nur die Kernstadt. Ja, und wir wissen auch die Reaktion von Jona unter der Staude, die Gott eingehen ließ. Er sagte: Warum hast du mich gesandt? Ich weiß, dass du barmherzig bist. Gott hat Jona sein Herz gezeigt. Jona hat Gott nicht verstanden. Gottes Herz schlägt für die verlorenen Menschen. Er möchte, dass die Menschen erkennen, dass es allein durch ihn, durch Gott, Erlösung gibt. In der weltweiten Mission sind es oft Menschen, die wir nicht kennen. Immer wieder berichten mir unsere Mitarbeiter von Menschen, die Jesus kennengelernt haben, oder von Regionen, in denen Menschen leben, die noch nie davon was gehört haben. Mali ist da ein gutes Beispiel dafür. Wir hatten dort eine größere Missionsstation in Timbuktu gehabt, die wir leider vor einigen Jahren die Arbeit dort aufhören mussten, weil dort die Al-Qaida versuchte, einen neuen Staat zu richten. Und dort leben diese Tuareg und die sind zu 100% unerreicht. Noch heute haben wir Kontakte dazu, doch gab es damals die Chance, die vielleicht nie mehr wiederkommt, auch diese Tuareg mit dem Evangelium zu erreichen oder überhaupt, dass sie überhaupt gehört hatten, dass es da einen Gott gibt, der sie liebt. Ein anderer großer Bereich, in dem wir unterwegs sind, sind die Pygmäen im Kongo. Ein verschmähtes Volk von den Bantus, ja, die immer noch abgeschieden leben und unter Umständen, die wir an sich als lebensfeindlich empfinden. Doch auch diese Menschen wollen oder haben das Recht darauf, von der erlösenden Botschaft Gottes zu erfahren. Deshalb gilt dieser Auftrag immer noch, die von Gott nicht wissenden Menschen mit seiner Botschaft zu erreichen. Matthäus 24, Vers 14 drückt das sehr pragmatisch aus. Übrigens, dieser Vers war heute Morgen auch in der Herrenhuter Losung. Ich war ein bisschen überrascht. Ich hatte Mitte der Woche diese Predigt vorbereitet und heute Morgen kam so als kleine Bestätigung in der Herrenhuter Losung genau dieser Vers, der so ganz pragmatisch diese Missionsarbeit ausdrückt. Es wird gepredigt, das Evangelium in der ganzen Welt zum Zeugnis aller Völker und dann wird das Ende kommen. Die Menschheit wartet darauf, zu erfahren, woher sie stammt, wer der Schöpfer ist, wer sie erschaffen hat und wer diese große Erlösungstat für sie gemacht hatte. Ja, ich habe schon anklingen lassen, nach Mali können wir schon lange nicht mehr. Zu groß wäre die Gefahr, entführt oder getötet zu werden. Auch selbst im Kongo, der 7-mal größer ist wie Deutschland, ist es sehr schwierig, in viele Regionen zu reisen. Manchmal aus politischen Gründen, aus Kriegen oder einfach auch, weil es zu weit ist. Es sind dort Gemeinden entstanden. Dort müssten wir mit der Pirogue, mit einem Einbaum, über eine Woche unterwegs sein und das nur in eine Richtung. Also überhaupt mal 2 Wochen unterwegs zu sein, um dort die Gemeinden zu besuchen. In unserer Hauptstation in Bandaka in Zentralkongo ist letzte Woche wieder Ebola ausgebrochen. Ja, wir machen uns keine Gedanken darüber, jetzt gerade in dieser Pandemie, was Afrikaner schon erlebt hatten in Bezug auf Krisen, Kriegen und auch Pandemien. Ebola, AIDS, Hungersnöte, Kriege. Es sind nur einige Dinge, die man da beschreiben kann oder wo man drüber nachdenken kann, was diese Menschen schon erlebt hatten, wo ganze Volksgruppen ausgerottet wurden, wie durch zum Beispiel AIDS damals, wo die meisten Menschen oder 40% der Menschen unter 16 Jahre alt sind. Das ist für uns unvorstellbar. Umso mehr planen wir jedes Jahr wieder dorthin zu reisen. Und ja, wir nehmen dort auch Menschen mit, um zu zeigen, was wir machen, um auch Mission live erleben zu können. Und genau hier kommt der zentrale Punkt unserer Arbeit heraus. Dort erfährt man sehr schnell, dass ein einzelner Mensch ja keine großen Kapazitäten hat. Wenn er viel arbeitet, wir sind alle Schwaben, da gibt es ja Leute, die arbeiten 15 bis 16 Stunden am Tag. Ja, das sind es 16 Stunden. Aber sind es schon zwei Menschen, dann sind es schon 32 Stunden pro Tag. Und hast du 10 Personen, sind es schon 160 Stunden pro Tag. Hast du 100, dann sind schon über 1000. Und deshalb auch unser Prinzip, wir wollen andere Menschen ausrüsten, lehren, dass sie die Menschen sind, die dorthin gehen. Die kennen sich viel besser aus, wir sind mit den Lebensumständen viel vertrauter und wissen auch um die kulturellen Hintergründe der einzelnen Stämme. Unser Pastor Bokango, unser Leiter im Kongo, ist ein großartiges Beispiel. Er ist selber aus dem Stamm der Bantu. Das sind diese Großen dort, die eigentlich die Pygmäen unterdrückt haben und auch immer unterdrücken. Doch hat es von Gott aufs Herz bekommen, diese Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Er ist da nicht groß geachtet unter den anderen Bantus, doch er tut das, weil Gott ihn da gerufen hat und er tut das mit großer Hingabe und Leidenschaft. Dadurch konnten schon tausende Pygmäen mit dem Evangelium erreicht werden. Manchmal denken wir, das ist nicht möglich, aber Gott möchte uns noch viel mehr in seine Absichten mit hineinnehmen. Und so wachsen diese Gemeinden auch während Krisen, während Kriegen, während Epidemien, Pandemien. Ja, Menschen erfahren von der Liebe Gottes und sie geben sich hin in der Erfahrung, dass da ein Gott ist, der sie erschaffen hat und der vor allem für sie gestorben ist und erleben das erste Mal in ihrem Leben, dass sie würdig sind, würdig Menschen zu sein, weil sie geliebt sind. Ein gutes Beispiel dafür ist, wie Gott mit dem Propheten Hesekiel umgeht. In Hesekiel Kapitel 37 macht Gott mit Hesekiel eine Rundtour. Gott zeigt Hesekiel ein Feld mit vertrockneten Knochen, das die Realität darstellt. Die Gebeine sind sogar sehr trocken, wie in Vers 2 beschrieben. Also das Zeichen, dass da wirklich kein Leben mehr darin ist. Bei Jesus in Johannes 11 war Lazarus tot und hatte schon gestunken. In manchen Übersetzungen steht sogar sehr tot, was immer das auch heißt. Trotzdem hat er ihn nach 4 Tagen aus dem Grab geholt. Für Jesus ist egal, wie tot jemand ist. Es braucht immer ein Wunder, die Menschen zu erreichen. Hesekiel weissagte über diese Menschen in 4 Etappen, bevor sie damals zu einer großen Armee werden sollten. Ich möchte diese 4 Etappen kurz näher betrachten. Das erste ist Erkenntnis über unsere eigene Schwachheit und Gottes Allmacht. Der Herr weiß, was kommen wird. Und ich denke oft, wir Menschen, wir machen uns viel Gedanken, wir diskutieren sehr viel. Aber im Endeffekt dürfen wir als Christen wissen, da ist jemand größer, der uns geschaffen hat. Und er weiß, was Sache ist. Und das, ja, man nennt es Schwachheit, aber manchmal vielleicht auch einfach zu sagen, Gott, ich weiß, dass du größer bist. Der zweite Punkt, und das ist das Schöne an Gott, er gibt uns Perspektiven. Wir dürfen Gottes Perspektiven erkennen. Er behandelt uns nicht wie kleine Kinder nach dem Motto, ach, ich bin sowieso besser, ich mache, was ich möchte und du musst einfach nicht. Nein, Gott gibt uns Perspektiven. In diesem Fall, die Knochen sollen lebendig werden. Das dritte, daraus dann Gottes Kraft erfahren. Ja, diese Knochen wurden lebendig und in diesem Fall sogar als Heer geformt. Was ist da unser Punkt? Gottes Wirken zulassen. Lassen wir Gottes Wirken zu? Ist ein tolles Schema, wenn wir Hesekiel 37 durchgehen, um zu sehen, was aus einem toten Knochen, aus toten Knochen fällt, was da für Leben entstehen kann. Aber wie ist es bei uns? Wenn wir das Schema verstehen, aber uns nicht gebrauchen lassen, wird das nicht funktionieren. Wie trifft dieses Schema jetzt auf uns zu? Und in Epheser 2, Vers 10 steht, dass jeder einzigartig ist und Gott die Werke bereits vorherbestimmt hat. Ja, meine Frau hat mir heute Morgen dann auch noch eine Bibellese vorgelesen. Ich glaube, das war der Bibellesebund. Und lustigerweise kam genau dieser Vers heute Morgen dann in diesem Bibellesebund. Also ich denke schon, dass wir uns das heute sehr genau anschauen sollten. Einzigartig ist und Gott die Werke bereits vorherbestimmt hat. Wir sollen die Werke tun, die Gott schon für uns vorherbestimmt hat. Sind wir uns dessen bewusst? Also für mich bringt es total Entspannung herein. Wir sind es nicht, Gott ist es und wir dürfen auf unsere natürliche Art und Weise ja ihm gegenübertreten. Auf einmal sind wir gar nicht mehr so klein, weil Gott bereits da ist. Auf einmal darf ich die Wege Gottes begreifen und Gottes Werke tun. Auf einmal darf ich Gottes Kraft in meinem Leben erfahren. Auf einmal darf ich erfahren, auf welche einzigartige Weise mich Jesus gebrauchen möchte. Genauer zugeschnitten, wie er mich geschaffen hat. Und das ist das Schöne dabei. Nicht verkünstelt, nicht irgendwie gespielt. Nein, genau sie und ich. Ist das nicht eine starke, ermutigende Aussicht für unser Leben? Machen Sie sich auf den Weg. Das Schlimmste, was man tun kann, ist nichts tun. Nur im Gehen, und das ist auch ein Erfahrungswert, den ich immer wieder in meinem Leben gemacht hatte, nur im Gehen werden wir erkennen, wie und wo Gott uns gebrauchen möchte. Hesekiel ist dafür ein gutes Beispiel. Einer meiner Lieblingsfilme ist, als Christoph Kolumbus 1492 Amerika entdeckte. Vor allem die Szene, als er einige Meter vor dem Sandstrand schon aus dem Boot sprang und dann auf den Sand hinkniete. Viele hielten ihn für verrückt, doch er hatte sein Ziel erreicht. Wäre er trotz allen Fehleinschätzungen nicht gestartet, hätte er nie Amerika erreicht. Ja, machen Sie sich auf, erobern Sie Ihr Paradies auf Erden, erkennen Sie die von Gott gegebene Gabe und Individualität, dann werden Sie auch diese Momente erleben. Bleiben Sie auf dem Sofa sitzen, das meine ich aber jetzt nicht bildlich, wie es manche heute Morgen tun, wird so etwas nicht geschehen, sondern Sie werden die Gnade und die Fülle in Ihrem Leben auch erfahren. Erleben Sie Ihre ganz persönliche Geschichte mit Gott. Vielleicht noch ein Beispiel aus der Natur. Ja, hier gibt es auch sehr viele Äpfelbäume. Ich komme hier aus der Nähe von Herrenberg, aus dem Heckengäu. Auch da gibt es noch sehr viele Äpfelbäume. Und so ein Apfel ist an sich was Besonderes. Wenn man den aufschneidet, dann kommen da viele braune Samen entgegen. Und ich habe mir mal die Gedanken gemacht, wie viele Äpfel sind wohl in diesen Samen? Und wenn man das dann so multipliziert und denkt, wow, wenn die irgendwo in die Erde fallen und dann wächst ein neuer Baum und was da für Äpfel wachsen, das können Tausende sein. Jesus sagt, ich habe euch gerufen, folget mir nach. Lasst uns als Samen gebrauchen, um die Dinge, die Gott tun möchte, um diese Aufgaben einfach auch zu erfüllen. Ich hoffe, dass ich heute auch einen Samen hinterlassen habe, Begeisterung für Mission hervorzurufen, um gemeinsam die Welt mit der Botschaft Gottes und seinem Herz zu erreichen. Sei es in Afrika, sei es hier auf der Schwäbischen Alb. Sie sind sich vielleicht selber nicht bewusst, wie und auf welche Weise Sie im Reich Gottes wirken können oder vielleicht auch schon gewirkt haben. Lassen Sie Gottes Wirken in Ihrem Leben zu. Ich möchte Ihnen das einfach mit einem einfachen Spruch, der Hesekiel 37 zusammenfasst, zusagen. Im Englischen hat es geheißen damals, Use bones, I see an army. Ich möchte Ihnen zusprechen, du siehst vielleicht Knochen, Gott sieht in ihm das Potenzial, die Armee. Herzlichen Dank, dass ich heute Morgen hier in Bernloch sein darf. Und ich wünsche von meiner Seite Ihnen noch einen gesegneten Sonntag.